Also, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, wir sind zum letzten Abend gekommen und ich habe vielleicht ein Viertel dessen durchgenommen von David, was durchzunehmen wäre. Und deshalb bin ich genötigt dazu, einige Rosinen rauszunehmen, was ich schon gestern Abend verboten habe. Aber ich muss es tun, und das tue ich. Wir wollen bedenken, dass David für heute Abend durch die Kämpfe des Lebens gegangen ist. Er ist ein erfahrener Mann. Er hat es erlebt, dass sein Feind aus dem Weg gebracht wurde durch Gott selber. Das hat er selber nicht getan. Und dass Gott ihn erhöht hat. Er hat durch das, was er litt, Gehorsam gelernt. Er hat das Reich Juda und Israel zusammengeknüpft. Und er war 7 Jahre König gewesen in Hebron. Und 7,5 Jahre in Hebron und 33 Jahre in Jerusalem. Und er hatte große Pracht und Herrlichkeit, war ein großer Segen, er war ein Mann Gottes. Nun, was wir tun wollen heute Abend, ist praktisch vor Augen führen, dass die erfahrensten von uns gefährdet sind. Besonders die Erfahrenen, die werden, wenn sie Erfolg gehabt haben, haben sie die Neigung, sich niederzulassen. Och, ich bin nicht mehr jung, ich bin ein Altvater, nicht wahr? Da blieb er zu Haus und kämpfte die Kämpfe des Herrn nicht mehr. Aber wir wollen sehen, was das Resultat war. Und das Resultat ist, was an uns werden kann. In letzter Zeit habe ich das Gleiche gesehen, nicht so sehr weit von hier. Genau das Gleiche. Erfahrener Mann, weg von der Arbeit. Und das Resultat ist verheerend. Ein Gebetsanliegen für uns alle. Lasst uns jetzt anfangen zu lesen. Und ich sehe einige Gesichter hier, die unter 95 sind und einige Gesichter, die so 19, 20 herum sind. Ich rede für beide. Ob sie Jungen erfahren sind oder Alten erfahren sind, macht keinen Unterschied. Wir sind alle gefährdet. Und der Teufel hat fromme Sünden für uns bereit, wenn wir fromm sind. Und frevelhafte Sünden für uns bereit, wenn wir frevelhaft sind. Er passt sich sehr gut an. Und er passte sich David sehr gut an. Wollen wir mal gucken jetzt, was er sagt. Im 2. Samuel, Kapitel 11, Vers 1. 2. Samuel 11, Vers 1. David kommt zurück von den Kriegen gegen die Ammoniter und Syrier, wo er Erfolg hatte. Und jetzt denkt er, ich habe so viel Erfolg gehabt, jetzt kann ich meinen Erfolg genießen. Und da fängt die Gefahr an, wenn man anfängt, nur zu genießen, statt zu genießen im Dienst. Die beiden zusammen. Im folgenden Jahr aber, nach all diesen Siegen, die er gehabt hat, um die Zeit, da die Könige ins Feld ziehen, sandte David den Joab mit seinen Leuten und ganz Israel aus. Also der Mann, der ein- und ausging vor Israel, fängt jetzt an, zu Hause zu bleiben und andere zu schicken für ihn. Nun, wenn man ein bisschen älter wird, ist es sehr schön, wenn man das englische System in der Armee benutzt, um Freiwillige zu bekommen. Sie wissen, wie sie es tun, wie man Freiwillige bekommt in der englischen Armee. Man sagt du und du und du, nicht wahr? Das ist kein Argument, und da sind die Freiwilligen schon gegangen. Und seine Freiwilligen hier waren seine Bediensteten, Joab mit seinen Leuten. Nun, Joab war auch ein erfahrener Mann. Und er sandte sie aus, und sie beheerten das Land der Ammoniter und belagerten Rabbah, während David in Jerusalem blieb. Nun, er blieb in Jerusalem, in der Stadt des lebendigen Gottes, und es gibt ganz viel ältere Männer Gottes und Frauen Gottes, die sich niedergelassen haben in Jerusalem. Und da sitzen sie da und sagen, ja, du gehst in die Mission und du finanzierst dies und du machst den Büchertisch und all diese Dinge, nicht wahr? Und ich sitze hier und es fühlt sich sehr wohl mit Kissen unter dem Sitz auf dem Holz, auf der Holzbank, nicht wahr? Ganz wunderbar. Da begab es sich eines Abends, passen Sie sehr genau auf jedes Wort, das Wort Gottes, wissen Sie. Passen Sie auf. Da begab es sich eines Abends, als David von seinem Lager aufstand. Was? Am Abend von seinem Lager aufstehen? Wir haben gelesen, dass David des Morgens früh aufstand. Haben wir das nicht gelesen? Können Sie sich noch entsinnen? Und gehorchte seinem Vater. Und hier ist unser guter, hebig geworden, nicht wahr, David, der lungert herum auf seiner Couch. Schade, dass sie keine Psychiatrie hatten in jenen Tagen, nicht wahr? Dann könnte er dir sagen können, es war therapeutisch nötig, nicht wahr? Ich musste therapiert werden. Aber nichts von dem. Es war sein Lager, wo er sich ausruhte. Nur ein bisschen älter wird. Vielleicht Angina Pectoris oder sowas hat, dann muss man das ab und zu tun. Aber es war seine Gewohnheit geworden. Der Frühaufsteher ist ein sehr Spätaufsteher geworden, am Abend. Nun, ich will nicht gesetzlich sein und sagen, wenn Sie 95 Jahre alt sind, dass Sie immer noch um 6 Uhr morgens aufstehen müssen. Das würde ich Ihnen nicht sagen. Ein bisschen Disziplin auch für ältere, behäbige Herren, nicht wahr, die daran gewöhnt sind, andere Leute zu schicken, ist auch gut. Ich spreche für mich selber, nicht wahr, ich weiß, wie das ist. Es begab sich aber eines Abends, als David von seinem Lager aufstand und ganz gemütlich steht nicht da, das habe ich gesagt, auf dem Dach des königlichen Palastes, hat ein Flachdach, nicht wahr, wo man rausgehen konnte und die ganze Stadt genießen. Da machte er seine Hände hinter den Rücken, nicht wahr, und ging da spazieren, ganz gemütlich, wahrscheinlich vor dem Abendessen. Und auf dem Dach des königlichen Palastes ich erging, dass er vom Dach aus ein Weib sich baden sah. Hier braucht man das nicht zu tun. Man braucht nur die Illustrierten zu sehen, nicht wahr? Besonders ein Illustrierte, deren Name ich nicht sagen will, guckt einem entgegen, nicht nur vom Dach, sondern von jedem Kiosk. Sah sich ein Weib sich baden. Das Weib aber war von sehr schöner Gestalt. David sandte hin und ließ nach dem Weib fragen. Nun, er hatte eine sehr nette Frau in dem Abigail. Und wie es damals Sitte war, hatte er andere noch dazu. Und jetzt guckt er sich um nach anderen. Warum tut er das? Er hat zu viel Zeit. Und es heißt im Englischen, Sie wollen ja ein bisschen profitieren von meiner Muttersprache, nicht wahr? Es heißt, Satan finds work for every idle hand. Satan findet Arbeit für jede lässige Hand. Und es ist eine große Wahrheit dabei. Und jetzt ist David dabei, Arbeit zu bekommen, weil seine Augen, nachdem er sie gesehen hätte, ihm nicht sagten: David, sie ist nicht deine Frau. Jetzt guckst du weg. Sie ahnt nicht, dass du sie siehst vom Dach da oben. Sei doch ein Gentleman. Du guckst nicht. Du hast sie überrascht. Vergiss es. Sollte dir leid tun, jetzt die Augen zumachen, weggucken. Nein, nein. Das war, entschuldigen Sie, schrecklich. Eine große Versuchung für ihn. Und er ging auf diese Versuchung ein. Das ist das Problem. Wenn die Augen gesehen hat und das Herz es überlegt hat, dann gebiert das Sünde. Und die Sünde in David war nicht, dass sie die Frau überrascht hat, sondern dass er dieser Überraschung nachging. Denn er schickte seine Leute hin, um zu fragen, wer sie ist. Und seine Leute hätte sie schämen müssen, dass ein alter Mann, ein erfahrener Mann, sich umkippen lässt von jeder Frau, von einer schönen Frau. Aber er schämte sich nicht. Und weil sie seine Bediensteten waren, schickte er durch sie hin, zu fragen, wer sie ist. Nun, die Antwort kam sehr klar zurück. Und man sagte, das ist ja Bathseba, die Tochter Eliams, das Weib des Hethiters Uriah. David, hast du gehört? Das ist die Ehefrau eines deiner Bediensteten. Hier ist der Chef, der Kommandierende der Herrscharen Israels, und er hat Hethiter gedungen, weil sie die militärische Rasse waren, von dem Mittelosten, von dem Nahen Osten damals. Die Hethiter waren die Leute, die Militärwesen verstanden. Und er hat sie gedungen, seine Armee zu einer Musterarmee zu machen. Wissen Sie, als ich Kind war, gerade um die Zeit, wo ich mich zu Jesus bekehrte, da malen die liberalen Theologen der ganzen Welt mit Autorität und als erwiesenes Faktum der historischen Forschung gesagt, dass die Hethiter nicht existierten. Das war einfach ein Mythos der Bibel, das keine wissenschaftlich-historische Basis habe. Ich habe so das gelernt in Religionsunterricht. Und das wurde ganz fest behauptet, die existierten nicht. Was gingen mir die Augen auf, als ich in Ankara war, so 45 Kilometer nordöstlich von Ankara, da bin ich hingegangen, um die riesige Hauptstadt der Hethiter zu sehen. Hattusash heißt es. Da haben sie Diktionäre, Lexika gefunden in dieser Stadt, militärischen Stadt, Hauptstadt, wo 7 Sprachen nebeneinander übersetzt sind. Und man sagte, sie existiert nicht. Heute hat man ein bisschen mehr historische Forschung gemacht und man weiß, dass diese Art Unglaube einfach untragbar ist. Jetzt schweigen Sie schön. Aber die Hethiter haben die Armeen ausgebildet im ganzen Nahen Osten. Und Uriah war einer von diesen Männern. Und er hat Bathseba geheiratet. Ist das nicht Bathseba, die Tochter Eliams, das Weib des Hethiters Uriah? Ein König hätte sich schämen müssen, sich für die Frau eines Bediensteten, eines ausländischen Bediensteten, interessieren zu wollen. Nicht wahr? Und ein erfahrener Mann hat die Scham vergessen. Das kann auch passieren. Das dürfte nicht sein. Er hätte sich zuerst Als er hörte, dass sie die Frau eines Bediensteten war, die Frau sollte genug sein, aber die Frau eines Bediensteten hätte übergenug sein müssen. Aber er war jetzt so dran gewöhnt an Macht, dass die Macht ihn verdarb. Sie wissen, was Lord Acton gesagt hat? Die Macht verdirbt und die absolute Macht verdirbt absolut. Und es ist eine Wahrheit dabei. Und er hatte so viel Erfolg und Macht, dass er meinte, dass die ganze Welt da sei, auch die Ehefrau eines Bediensteten, um ihm zu dienen. Viele meinen, dass Geld und Macht der Schlüssel ist zu allem. Und das ist einfach nicht wahr. Es zeigt nur, dass der Schlüssel ist zu einem verdorbenen Charakter. Und das ist leider geschehen bei David. Nun, da schickte David Boten hin und ließ sie holen. Sie sehen, wie der Prozess, dass man die Werke des Herrn, auch wenn man älter ist, nicht mehr tut, sondern lässig wird, eine Kette von Sünden auslöst. Sie müssen wirklich sehr aufpassen, wenn ihre Hände mit der Arbeit des Herrn nicht absolut übervoll sind. Es ist eine ganz große Gefahr, denn gucken Sie, die Welt geht unter. Gucken Sie mal, was wir gehört haben in der Universität diese Woche. Wenn das so weitergeht, können wir keine Generation aushalten, wissen Sie das? Und wenn Sie nicht Arbeit finden, ist entweder Sie wollen nicht oder Sie sind blind geworden. Die Arbeit ist in Übermaß da. Einige machen sich kaputt und die anderen kommen und hören schöne Predigten an. Sehen, wie fein war das? Und dann hat man, wenn sie nach Hause kommen, gebratenen Prediger nachher, nicht wahr? Wie man diskutiert, wie schlecht der Prediger gesprochen hat. Sollte man nicht Muße und Zeit haben für das? Und als da schickte David Boten hin und ließ sie holen. Und als sie zu ihm hineinkam, ich wage es kaum zu sagen, schlief er bei ihr. Sie war aber, es ist etwas für die verheirateten Leute, was man biologisch allgemein kennt heute, sie war aber, zeigt, wie wertvoll die Bibel ist. Da braucht man diesen Sexualunterricht in den Schulen nicht. Man soll nur die Bibel ein bisschen lesen, da ist es sehr dezent gesagt. Sie war aber gerade dabei, sich von ihrer Unreinigkeit zu reinigen. Nun weiß doch jede Frau heute, auch die Mädchen in der Schule wissen es durch diesen Sexualunterricht, dass nachdem ihre Tage vorbei sind, da ist sie maximal die maximale Fruchtbarkeit. Die haben das gewusst. Was braucht man an diese Bücher über diese Dinge? Das ist nur, dass die Augen glotzen drüber, nicht wahr? Es wird der dezent gesagt hier in Bezug auf diese schreckliche Sünde von David. Zu erklären, die Bibel weiß viel mehr, als die meisten Leute sagen. Sei ein überholtes Buch. Ihre Biologie ist die Biologie von heute mindestens ebenbürtig. Mit all der Wissenschaft, die wir haben. Die praktischen Dinge, die man zu wissen braucht, sind alle da. Aber man muss Gottes Wort lieben, denn sie zeigt, das Wort Gottes, die Bibel, zeigt durch ihr Wissen um diese Dinge, wo sie herkommt, wo das Wort herkommt. Und dann kehrte sie nach Haus zurück und das Weib ward schwanger. Und da schickte sie hin. Sie ließ David melden, ich bin schwanger. Also jetzt kommt's raus. Darauf, das hat David einen Schock gegeben, denn er galt als frommer Mann. Und wenn er Ehebruch getrieben hat mit einem hethitischen Bediensteten, mit der Frau von ihm, dann würde das ihn sehr schädigen. So überlegte, was er tun kann. Und jetzt sehen Sie die Kette von Sünde, die immer einer ersten Sünde, wenn nicht gleich Buße getan wird, immer folgt. Eine ganze Kette, eine Sünde führt zur anderen. Heute tötet man das Kind, um die Sünde zuzudecken. Und man begeht Mord, nachdem man Ehebruch oder Unzucht getrieben hat, eins von beiden. Also Ehebruch und Unzucht sind legalisierter Grund zu legalisiertem Mord heute. Denn ein Kind, das im Mutterleib buchstäblich Glied für Glied mit Vakuum auseinandergerissen wird, fühlt wie jeder lebendige Organismus und wird gemordet. Mit Genehmigung der Mutter und mit dem Willen der Ärzte. Und da sind verschiedene Mörder, weil zwei sich nicht halten konnten. Und Sie wissen, dass die Sexualisierung des Volkes weckt die Hormone auf. Und deshalb wird die Versuchung geweckt. Und alles, wozu diese Sexualisierung versucht, ist die Kinder, die nicht stark genug sind, Versuchung zu widerstehen, noch stärker versucht werden. Denn schon der Gedanke oder die Sicht des Körpers des anderen Geschlechters stimuliert die Produktion von Hormonen. Und dann kann, wenn das geschieht, die Versuchung sehr stark unüberwindlich werden. Und dann werden sie gezwungen, wie sie sagen, zum Mord. Also es gibt immer eine Kette von Sünden. Das Einzige, was man tun kann, ist, wenn man eine Sünde erkennt, stoppen und sagen, da, ich tue Buße, mach es nicht. Und das kann man tun mit der Hilfe von Jesus und Hilfe von Gebet und Hilfe von Freunden. Aber diese Sexualisierung des Volkes nimmt die ganze Kreativität, auch die geistige und geistliche Kreativität weg, schickt sie flöten. Deshalb können die jungen Leute nicht aushalten, was die alten Leute, die diese Sexualisierung nicht hatten, sie können immer aushalten. Sie haben nicht die Fähigkeit. Der Mensch geht kaputt. Und zwar an diesen Dingen. Man macht sie noch mehr kaputt, indem man die Zeitschriften an die Wand hängt. So ist das. Ja, darauf sandte David, er überlegt jetzt, was mache ich, was mache ich, was mache ich, was mache ich. Darauf sandte David zu Joab, schicke mir den Hethiter Uriah. Keine Erklärung, schick ihn. Und Joab schickte den Uriah zu David. Und als Uriah zu ihm kam, fragte David, wie es mit Joab und dem Volk und mit dem Kriege stehe. Und dann sprach David zu Uriah, geh in dein Haus hinab und wasche deine Füße. Schlau, nicht wahr? Eine überlegte Sünde. Ich habe gesündigt mit der Frau. Wenn der Ehemann kommt, kann man nichts beweisen, dass ich es war. Ich meine, es ist überlegte Sünde. Und Sie dürfen nicht denken, ich darf nicht denken, dass weil ich oder Sie erfahrene Mann Gottes sind, auch wenn sie viel durch viel Trübsal gegangen sind, wenn sie lässig und faul werden, nimmt die Sünde überhand. Eine Gefahr für uns alle, Frau und Mann. Und er probierte das mit einem Trick gut zu machen. Wenn Uriah bei ihr gewesen ist, kann man nicht sagen, dass es mein Kind ist. Und als Uriah den Palast des Königs verließ, trug man ihm ein Geschenk des Königs nach. Ein Geschenk, um die Augen zu blenden. Das war nicht ein Geschenk aus Liebe. Oder aus Freude am Schenken. Das war ein Geschenk, um ihm den Mund zuzumachen. Verließ trug man ihm ein Geschenk des Königs nach. Uriah aber legte sich am Eingang des königlichen Palastes bei allen Knechten seines Herrn nieder und ging nicht in sein Haus hinab. Vielleicht Vielleicht witterte er etwas. Die müssen komische Eheleute gewesen sein, wenn er nichts gewittert hätte. Und dann, wenn er es gewittert hätte, hat er gewusst, was Davids Spiel war. Meinen Sie, wenn ein König so spielt, dass er den Respekt seiner Untertanen genießt? Das glaube ich nicht. Und er legte sich, David zum Trotz, David hat ihm befohlen, in sein Haus zu gehen. Und er legte sich mit den Knechten des Königs vor den Palast und demonstrativ ging er nicht nach Haus. Also gut, dann müssen wir es noch weiter zudecken. Uriah aber legte zum Eingang des königlichen Palastes bei einem Knecht seinen Herrn nieder und ging nicht in sein Haus hinab. Als man nun David meldete, Uriah ist nicht in sein Haus hinabgegangen. Also David hat dann die Geheimpolizei bestellt. Guck mal, dass er wirklich nach Haus geht, dass ich dann Zeugen habe, dass er nach Haus gegangen ist. Und sie melden ihm, er ist nicht nach Haus gegangen. Also Geheimpolizei funktionierte. David sprach zu ihm, du kommst doch von der Reise heim. Warum bist du nicht in dein Haus hinabgegangen? Nun, wenn ein Ehemann nicht gewittert hat, was da gespielt wird, dann ist dieser Ehemann blöde. Nicht wahr? Er hat's gewittert, natürlich hat er es gewittert. Warum bist du nicht hinabgegangen? Uriah aber sprach zu David, er war ihm ebenbürtig. Der Uriah, da wurde er mit ihm fertig. Ich wünschte, ich wäre so schlagfertig oft, aber hier war er fertig, schlagfertig. Uriah aber sprach zu David, die Lade und Israel und Juda wohnen in Zelten und mein Gebieter Joab und die Knechte meines Herrn lagen im freien Felde und ich sollte in mein Haus gehen, um zu essen und zu trinken und bei meinem Weib zu schlafen. König, verstehst du? Du bist durchschaut. Und er ging nicht. Gab einen sehr guten Grund vor, die anderen sind auf dem Feld, ich bin ein Soldat im Dienst, wie soll ich nach Haus gehen, während die anderen auf dem Feld, freien Feld leben? Ich mache das nicht. Da konnte David gegen diese Treue nichts sagen, gar nichts. So wahr der Herr lebt und so wahr du lebst, ich kann das nicht tun, ich gehe nicht. Man sieht Davids Gesicht, nicht wahr? Eine Kette von Sünden, wegen der Sünde der Augen, mach einen Bund mit meinem Auge, sagt das Alte Testament, es war doch ein Zahn, dass ich das nicht tue. Und er hat es nicht getan. Da sprach David zu ihr, bleib auch heute noch hier, morgen will ich dich dann entlassen. So blieb Uriah an jenem Tag in Jerusalem. Jetzt kommt die nächste Kette. Wenn man anfängt zu sündigen, zu lügen, Ehebruch zu begehen, gibt's kein Ende. Gibt kein Ende. Folgenden Tag aber lud ihn David ein, bei ihm zu essen. Ein Hethiter soll in den königlichen Palast kommen zu essen? Das ist doch eine komische Geschichte. Und zu trinken. Und David machte ihn trunken. Stellen Sie die Bosheit von diesem erfahrenen Mann Gottes vor, der durch so viel Leid hingegangen ist. Durch eine Sünde wird an die Tugend, die er gelernt hat durch Leiden, unterminiert und weggeschmissen. Wenn Sie anfangen oder ich, gibt kein Ende. Und er machte ihn trunken. Am Abend ging er hinaus, um sich auf seinem Lager bei den Knechten seines Herrn schlafen zu legen. In sein Haus aber ging er nicht hinab, selbst als Betrunkener. Fiel der betrogene Mann, Uriah, nicht in die Falle rein. Statt Betrunkenheit, der muss aber ein prächtiger Mann gewesen sein, dass selbst in dem Zustand der Betrunkenen er nicht nach Haus ging. Er blieb da, So tief eingeprägt war ihm die Pflicht, als Soldat bei seinem Posten zu bleiben. Und Soldaten das kennen heute, ich hoffe es. Am Morgen schrieb David, als die Geheimpolizei meldete, er ist nicht ausgegangen. Am Morgen schrieb David einen Brief an Joab und sandte den Brief durch Uriah. Passen Sie auf, zu welcher Herzlosigkeit ist David gesunken, dass er das Todesurteil durch den Todeskandidat an Joab schickte. Er trug in seine Tasche diesen Brief, der sein eigenes Todesurteil war. In meiner Welt Herzlosigkeit, das zu tun. So tief können wir alle fallen. Ich sag's noch einmal. So tief können wir alle fallen. Er schrieb in diesem Brief, stelle Uriah voran, wo der Kampf am heftigsten ist, dann lasst ihn im Stich, oh du gemeiner Kerl. Stell ihn in den Kampf dorthin, wo der Kampf am heftigsten ist, und dann lasst ihn im Stich. Von David, König von Israel. Wenn der Teufel, und ich sage dieses Wort jetzt, um zu helfen gleich, der ein Wandersmann war, ein Wanderer oder Wandersmann war bei David, der Teufel wohnte gewöhnlich bei David nicht. Aber er kann als Wandersmann, wir werden das gleich sehen, zu einem jeden von uns kommen, besonders wenn wir lässige Hände haben. Und in dieser Stadt, wo ich sage, Satans Sitz ist, dass man lässige Hände unter den Gläubigen findet, ist doch unvorstellbar. Und es kam alles davon. Und er schrieb, ja, und dann lasse ich ihm im Stich, dass er in der Schlacht umkomme. So stellte denn Joab, er hat gewusst, es geht um Mord. Und Joab ist mit David Mörder geworden. Alles als Resultat, also eine Kettenreaktion durch das ganze Volk, bis zu dem obersten Kommandierenden der Armee. Joab wurde mit Mörder. Wahrscheinlich hat er seine Erkundigungen auch gemacht als oberster Kommandierender, was David mit der Frau von diesem Mann gemacht hat, denn diese Leute wussten alles. Wo er wusste, dass streitbare Gegner standen, und nun, als nun die Männer der Stadt ausfielen, um mit Joab zu kämpfen, fielen etliche von dem Volk und von den Leuten Davids. Auch der Hethiter Uriah kam um. Da sandte Joab hin und ließ David den ganzen Verlauf des Kampfes melden und befahl dem Boten, wenn du dem König den ganzen Verlauf des Kampfes berichtet hast, wenn dann der König zornig wird, und dir zu dir spricht, warum seid ihr zum Kampf so nah in die Stadt herangerückt? Wusstet ihr nicht, dass sie von der Mauer herabschießen? Wer hat Abimelech, den Sohn Jerubbaals, erschlagen? Hat nicht ein Weib einen Mühlstein von der Mauer auf ihn herabgeworfen, dass er bei Tebetz umkam? Warum seid ihr so nah an die Mauer herangerückt? Dann sage, auch dein Knecht Uriah, der Hethiter, ist tot. Der Bote ging hin, und als er ankam und David alles meldete, was Joab ihm aufgetragen hatte, da wurde David zornig. Auch ein Zeichen von Frustration, nicht wahr? Da wurde David zornig. Der Bote aber sprach zu David, die Männer hatten die Oberhand über uns, und die rückten gegen uns aus ins freie Feld. Und wir aber drängten sie bis an den Eingang des Tores. Da schossen die Schützen von der Mauer herab auf deine Knechte, so dass etliche von den Knechten des Königs umkamen. Auch dein Knecht Uriah, der Hethiter, ist tot. Und da sprach David zu dem Boten, so sollst du zu Joab sprechen. Lass dich das nicht anfechten, denn das Schwert frisst bald so und bald so, der Lügner. Das Schwert fraß nicht so und so, sondern gezielt auf den Mann, den sie um die Ecke bringen wollten. Kämpfe nur unentwegt, wie die die Stadt und zerstöre sie. So sollst du ihn ermutigen. Als das Weib Urias hörte, dass ihr Mann tot sei, hielt sie die Totenklage um ihren Gatten. Dann kommt Kapitel 12. Und der Herr sandte den Propheten Nathan zu David. Direkte Rede mit dem Herrn ist nicht mehr da. Direkte Rede mit dem Herrn ist nicht mehr da. Da muss Gott einen anderen schicken, um mit ihm zu reden. Denn die Gemeinschaft ist durch so eine Kette von Gemeinheiten gebrochen. Haben Sie nicht gemerkt, wenn Sie gesündigt haben, dann ist Jesus, sein kostbares Wort, Sie sind immer wirklich. Und da muss ein anderer aufkommen und seinem sagen. Und so war es hier mit Nathan. Als der bei ihm eintrat, sprach er zu ihm, Nathan, es waren zwei Männer in derselben Stadt, der eine reich, der andere arm. Der Reiche hatte sehr viel Schafe und Rinder, aber der Arme hatte nichts als ein einziges kleines Schäflein, das er sich gekauft hatte, und er zog es auf, und es ward bei ihm zugleich mit seinen Kindern groß. Es aß von seinem Bissen und trank aus seinem Becher und schlief an seinem Busen. Und er hielt es wie ein Kind. Und da kam eins zu dem reichen Mann, ein Gast. Und weil es ihn nun reute, von seinen Schafen oder Rindern eins zu nehmen für den Gast, um es dem Wandersmann oder Wanderer herzurichten, der zu ihm gekommen war, nahm er das Lamm des armen Mannes und richtete es dem Manne zu, der zu ihm gekommen war. Und dann brannte der Zorn Davids heftig wider den Mann. Und er sprach zu Nathan, so wahr der Herr lebt, der Mann, der das getan hat, ein Kind des Todes. Das Lamm solle vierfach ersetzen, weil er das getan hat und kein Erbarmen bewiesen hat. Da sprach Nathan zu David, du bist der Mann. Bist du denn so dumm geworden, dass du das nicht siehst, dass ich plump sagen muss? Die Sünde macht dumm, macht schwerfällig. Sie ist einfach eine Tatsache. David hat's nicht gesehen, so ein Wink, so klar, dass der Wandersmann der Teufel war, der zu dem reichen David gekommen war, der viele, viele Schäflein hatte. Und David zog es vor, dem armen Hethiter-Soldaten, seine Frau, seine einzige, die er liebte, wegzunehmen. Du bist der Mann, David, siehst du das denn nicht? Und da sagte David, da sprach Nathan zu David, du bist der Mann, so spricht der Herr, der Gott Israels, ich hab dich zum König über Israel gesagt. Ich hab dich aus der Hand Sauls errettet. Ich hab dir das Haus deines Herrn gegeben und die Frauen deines Herrn an deinen Busen gelegt. Ich hab dir das Haus Israel in Juda gegeben. Und wäre es noch zu wenig, so wollte ich dir noch dies oder jenes hinzutun. Warum hast du den Herrn verachtet und getan, was ihm missfällt? Den Hethiter Uriah hast du mit dem Schwert erschlagen, und sein Weib hast du dir zum Weibe genommen. Ihn selbst aber hast du durch das Schwert der Ammoniter umgebracht. So soll denn das Schwert niemals von deinem Haus lassen. Darum, weil du mich verachtet und das Weib des Hethiters Uriah genommen hast, dass sie dein Weib werde, so spricht der Herr, siehe, ich werde in deinem Haus Unheil wider dich anstiften, und ich werde deine Frauen vor den Augen wegnehmen, vor deinen Augen wegnehmen und sie einem anderen geben. dass er im Angesicht dieser Sonne bei den Frauen schlafe. Denn du hast es im heimlich getan. Ich aber werde dies vor ganz Israel im Angesicht der Sonne tun. Sie wissen, wo sich das erfüllte, nicht wahr? Bei Absalom. Das wurde wörtlich erfüllt. Da sprach David zu Nathan: Ich habe gegen den Herrn gesündigt. Nathan erwiderte David: So hat auch der Herr deine Sünde vergeben. Wenn man die Sünde bekennt, bei Namen nennt, dann vergibt der Herr die Sünde. Ich habe gegen den Herrn gesündigt. Nathan erwiderte David: So hat der Herr auch deine Sünde vergeben. Wenn Sie Sünde auf dem Gewissen haben, und ich denke, wir haben 300-400 Sünde unter uns heute Abend, einschließlich Redner. Und wenn man nie gesagt hat: Herr, ich habe gesündigt, dann ist die Sünde nicht vergeben. Wenn man aber bekannt hat, wie David es bekannte, dann ist die Sünde vergeben. Doch, weil du den Herrn durch dies dein Tun verhöhnt hast, so muss der Sohn, der dir geboren ist, sterben. Nathan ging nach Haus, fertig, keine lieblichen Reden mehr. Nun, es scheint mir sehr ungerecht zu sein, nicht wahr, dass das Kind sterben muss. Aber es ist immer so, wenn Sünde ausbricht, weil diese Welt voller Sünde ist und der Wandersmann, der Teufel, uns besucht, ist es so, dass die Unschuldigen immer leiden. Jesus hat keine Sünde getan und der Unschuldige litt für den Schuldigen. Und hier finden wir, dass die Sünde so ist, dass sie immer bei den Unschuldigen landet. Ich meine, wenn all diese Sünde, die jetzt gemacht wird mit Raketen und mit Atomwaffen und mit biologischen Kriegen, mit all diesen Sachen gemacht wird, sicher ist es falsch, Menschen so töten zu wollen, denn sie sterben einen schrecklichen Tod. Aber sicher ist es, dass es ja meist nicht die Leute sind, die das erfunden haben, getan haben, sondern die Unschuldigen im Volk. Das ist das Schreckliche, ungerecht in dieser Welt. Nun, aber der Herr schlug das Kind, welches das Weib Urias dem David geboren hatte, so dass es krank wurde. David suchte den Herrn auf um des Kindes Willen und fastete. Und wenn er heimkam, blieb er über Nacht im Trauergewand und schlief auf der Erde. Da traten die Ältesten seines Hauses zu ihm und baten ihn, von der Erde aufzustehen, aber er wollte nicht, und er aß nicht mit ihnen. Und am siebenten Tag starb das Kind. Die Diener Davids aber fürchteten sich, ihm zu sagen, dass das Kind tot sei. Denn sie dachten, als das Kind noch am Leben war, redeten wir ihm zu, und er hörte nicht auf uns. Wie sollen wir da zu ihm sagen, das Kind ist tot, dass er sich noch ein Leid antut, dass er Selbstmord begeht? Sie hatten Angst, dass er das tut. Als David sah, dass seine Diener miteinander flüsterten, merkte er, dass das Kind tot war. David fragte dann seine Diener: Ist das Kind tot? Und sie antworten: Es ist tot. Und da stand David von der Erde auf, wusch und salbte sich und zog andere Kleider an und ging in das Haus des Herrn, um anzubeten. Und als er wieder heimkam, hieß er Speise auftragen und aß. Und da sprachen seine Diener zu ihm: Was hast du da? Was hat das zu bedeuten, was du da tust? Als das Kind noch lebte, hast du gefastet und geweint. Nun, da das Kind gestorben ist, stehst du auf und issest. Er antwortete: Als das Kind noch lebte, da habe ich gefastet und geweint, weil ich dachte, wer weiß, vielleicht ist der Herr mir gnädig. und das Kind bleibt am Leben. Nun aber ist es tot. Was soll ich da fasten? Kann ich es etwa zurückholen? Ich werde wohl zu dem Kind gehen, aber es kommt nie wieder zu mir. Und als David sein Weib Bathseba getröstet hatte, ging er zu ihr hinein und schlief bei ihr, und sie gebar einen Sohn, und den hieß er Salomo, und der Herr liebte ihn, und er übergab ihn dem Propheten Nathan zur Erziehung. Ist das nicht rührend? War ein gebrochener Mann, der das tat, gab's Nathan zur Erziehung. Und er nannte ihn Jehida, das heißt Liebling des Herrn, um des Herrn willen. Nun, meine lieben Freunde, ich muss Ihnen jetzt sagen, warum David, nachdem er das getan hat, den Weg zurückgefunden hatte. Es war nach der ersten Versuchung gar nicht nötig, dass diese schreckliche Kette von Reaktionen stattfand. Ist auch nicht nötig bei uns heute, dass all diese schrecklichen Ketten weitergehen. Wenn man die Kette stoppt am Anfang im Namen des Herrn, dann hat man die Kette wirklich gestoppt. Ich lese Ihnen jetzt aus Psalm 51 und da kommen wir schnell zum Ende dessen, was wir miteinander besprechen müssen heute. 51, da finden wir eins der schönsten Psalmen der ganzen Bibel als Resultat nicht von Davids Sünde, sondern von Davids Buße. Und ich will Ihnen das sagen, um Ihnen zu zeigen, dass der Herr weiß, dass wir Sünder sind. Aber er soll auch lernen jetzt an das wir tun, ob nicht jeder, der hier vor mir sitzt heute Abend, vor ihm in seinem Herzen die Sünde nennt, bei Namen nennt, und dann einen solchen Psalm singen kann. Wenn Sie einen solchen Psalm nicht singen können, dann fragen Sie sich, ob Sie das getan haben, was David tat. Die Folgen der Sünden blieben, aber die Vergebung der Sünde ist möglich. Das Kind starb und der Herr, Gott Israels, wurde verhöhnt und die Heiden haben über David gelacht. All diese Dinge gingen weiter. Die Folgen der Sünden bleiben sehr oft, und die müssen wir auskosten. Aber die Vergebung kann sein, sodass man trotz der Folgen diesen Psalm mitsingen können, für all die Dinge, die uns von Gott trennen. Hier ist der Psalm, hören Sie zu, ich lese nicht zu viel vor, weil so viel in der Schrift ist, dass ich nicht viel reden konnte und die Schrift lesen heute Abend. Ein Psalm Davids. Als der Prophet Nathan zu ihm kam, nachdem er sich mit Bathseba vergangen. Er hat diesen Psalm geschrieben, anlässlich dieses Besuches von Nathan. Sei mir gnädig, o Gott, nach deiner Güte, nach deinem großen Erbarmen, tilge meine Verfehlung, wasche mich rein von meiner Schuld, reinige mich von meiner Sünde, denn ich selber kenne mein Vergehen und meine Sünde steht mir immer da vor Augen. An dir allein habe ich gesündigt, habe getan, was dir missfällt. Ist Ihnen klar, dass die Schrecklichkeit der Sünde darin besteht, dass man die Abneigung Gottes bekommt? Gott verabscheut die Sünde, er liebt den Sünder, aber die Sünde verabscheut er. Dir allein habe ich gesündigt, ich habe getan, was dir missfällt. Du musst Recht behalten in deinem Spruch, du musst rein dastehen in deinem Richten. Siehe, in Schuld bin ich geboren und meine Mutter hat mich in Sünden empfangen. Siehe, an Wahrheit im Innersten hast du gefallen. Wahrheit im Innersten. Es fragte mich ein Marxist gestern, die alte Frage von Pilatus. Ich sagte, es ist unwahr, was sie da machen. Und er sagte zu mir, was ist denn wahr? Jeder weiß es in seinem eigenen Herzen.
Siehe, an Wahrheit im Innersten hast du gefallen, tu mir im Verborgenen Weisheit kund, entsündige mich mit Hyssop, dass ich rein werde, wasche mich, dass ich weißer werde wie Schnee, sättige mich mit Freude und Wonne, dass die Gebeine frohlocken, die du zermalmt hast. Haben Sie das verstanden? Wo kommt die Wonne und Freude her? Bei einem solchen Mann, der in tiefster Trauer und Geknicktheit steckt, weil er weiß, was die Vergebung ist. Und wenn Sie wirklich wissen, was Jesus Ihnen und mir vergeben hat, dann kommt die Wonne der Freude. Wenn Sie nicht mehr wissen, was Freude ist, ist, weil man nicht mehr weiß, was wahre Buße ist. Weil wir die Sünde nicht ernst nehmen, nimmt uns die Freude nicht ernst. Verstehen Sie mich? David war dieser Mann. Er hat es eingesehen, es war falsch. Die ganze Kette von Sünde hat Joab auch zum Sünder, zum Mörder gemacht. Und trotzdem, wenn man unter dem Gericht der Sünde wirklich gesetzt hat und weiß, dass man Gott verhöhnt hat und man freigesprochen wird, dann weiß man, was Wohnung und Freude ist. Wenn man Deprimierte hier, Depressive unter uns hat, darf ich Ihnen sagen, prüfen Sie, ob Sie Gott verhöhnt haben mit Sünde. Denn jede Sünde verhöhnt ihn. Bei mir und bei Ihnen. Und ist unser Bewusstsein von diesen Dingen. Und dann, dass man diese Last los wird, dann sprudelt das Herz wieder auf. Und dieses Aufsprudeln des Herzens wird in einem Sünder, der nicht bußfertig ist, durch Lieder und schöne Musik und durch schöne Gesellschaft nicht gemacht. Sie können keinen Ersatz bekommen für diese Freude und Wonne eines Mannes, der erkannt hat, dass Gott heilig ist, nicht unheilig bin und verdammt bin. Luther hat gesagt, oh, ich habe einen gnädigen Gott gefunden. Das war seine ganze Kraft. Verstehen Sie, wir haben das nicht. Nur weil wir diese Erkenntnis haben, unseres Gefallenseins, dass wir diese Erkenntnis nicht haben. Und das kommt durch Übung, dass man Gott in der Heiligen Schrift sieht, wie er ist und demnach handelt. Verbirg dein Angesicht vor meinen Sünden, tilge alle meine Missetaten, schaffe in mir, o Gott, ein reines Herz. Und gib mir einen neuen gewissen Geist, verwirf mich nicht vor deinem Angesicht. Und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir, das Flehen eines Mannes, der die Tiefe kennt. Und sieht die Hand, die ihm entgegengestreckt ist, als die einzige Rettung, um ihn aus diesem Brunnen, aus dieser Finsternis rauszuholen. Das ist der Mann, der Freude und Wonne erlebt. Das ist der Mann, der demütig wird. Das ist der Mann, der in allen Dingen dankbar ist. Verwirf mich nicht, nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir, gib mir wieder die Wonne, deine Hilfe und stütze mich durch einen willigen Geist. Jetzt hören Sie, jetzt kommt's. Ich habe es mit einer doppelten roten Linie hier in meiner Bibel unterstrichen. Gucken Sie mal da. So will ich, hören Sie mal zu. Ich will jetzt, dass Sie Ihre ganze Aufmerksamkeit geben. Jetzt will ich wissen, hier ist eine evangelistische Gemeinde. Und hier haben wir das Geheimnis einer evangelistischen Gemeinde. Hören Sie zu. Stütze mich durch einen willigen Geist, so will ich die Übertreter deine Wege lehren. Wenn Sie Erfolg haben wollen, in einer Welt voller Übertretung und Sünde, dann müssen Sie das zuerst durchgemacht haben. Das wird nicht durch Redekunst gemacht. Das wird nicht durch Gehirnwäsche gemacht. Das wird nicht durch Manipulation gemacht. Das wird von einem Mann gemacht, der die Tiefe der Sünde kennt. Er kannte die Gegenwart Gottes und verabscheute deshalb die Abwesenheit Gottes durch die Sünde. Und er sagt, so will ich die Übertreter deine Wege weisen. denn sonst ist mein Herz.
Wenn ich sage, du bist ein Sünder, und wenn du weitergehst, landest du in der Hölle, und du stehst oben als Pharisäer,
darüber klagt die Welt, dass sehr viele Christen so sind. Aber wenn ein Sünder ein gebrochener Mann ist und doch das Heil erfahren hat in Jesus, der ist der Mann, der andere gewinnen kann. Hier liegt das Geheimnis der Aufgabe einer Gemeinde, so wie sie hier haben. So will ich die Übertreter deine Wege lehren, und du kannst es nicht anders tun. Kann nur von einem Mann kommen, der diesen Weg kennt. So dass sie sich zu dir bekehren, so dass sich zu dir bekehren die Sünder. Könnte es klarer sein? Wenn man evangelistischen Erfolg haben will, das ist der Weg. Das wird nicht durch Massenmedien gemacht. Das wird nicht künstlich herbei manipuliert. Das ist der Weg der Bekehrung. Dass ich selber von Herzen das erlebt habe, was David erlebt hat. Nicht, dass wir seine Sünde haben wollen, aber wir wollen seine Bußenbekenntnis haben. Das ist, was wir haben wollen. Und ohne das werden sie anderen predigen, und es wird dürre sein wie ein Feld ohne Regen. Ich habe noch eine zweite kleine Stelle hier, auch mit einer doppelten roten Linie angezeigt. Errette mich vor blutigen Anschlag. O Herr, du Gott meines Heils, errette du mich vor blutigem Anschlag. O Herr, du Gott meines Heils, so wird meine Zunge deine Treue preisen. Also zweimal so da. Erst evangelistisch und dann zweitens bei den Gläubigen. Und dass man ein frohes Lied auf dem Herzen hat, dass man humorvoll sein soll und fröhlich sein kann über all diese schrecklichen Dinge, die sind von diesen zwei Stufen abhängig. Ich finde das ganz herrlich. Und deshalb habe ich diesen Psalm 51 Ihnen vorgelesen, obwohl es sehr viel ist zu fassen. Auf einmal, Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund dein Lob verkündige. Ein Mann in dem Zustand kann sagen, öffne meine Lippen. Wenn man es nicht tun kann, fragen Sie sich. Das ist auch eine Kette. Denn Schlachtopfer begehrst du nicht. Gäbe ich Brandopfer, gefiele dir nicht. Das Opfer, das Gott gefällt, ist ein zerbrochener Geist. Ein zerschlagenes Herz wirst du, o Gott, nicht verachten. Und so hat man David wieder zurück als Kind Gottes in der Gemeinschaft Gottes. David hat einen tiefen Fall getan, und David ist zurückgekommen. Jetzt lesen Sie mit mir 5 Verse, und dann sind wir fertig heute Abend. 2. Samuel 23, 2. Buch Samuel 23. Und da haben wir die letzten Worte Davids, und das ist um abzuschließen mit seinen letzten Worten. Hier ist ein Mann, der zurückgefunden hat zu dem, wovon er ausging, als er gesalbt wurde als König. 2. Buch Samuel 23, Vers 1. Nur 5 Verse. Dies sind die letzten Worte Davids, als er da lag, ein ganz alter Mann, der nicht warm werden konnte. Die älteren Leute, die immer frieren, nicht wahr? Man kann tun, was man will. Und der arme Kerl war so arm und schwach, dass er nicht einmal Stoffwechselenergie hatte, um warm zu werden. Aber dies konnte er sagen. Hören Sie zu. Es spricht David, der Sohn Isaias. Es spricht der Mann, der hochgestellt ward, der Gesalbte des Gottes Jakobs, der Liebling der Lieder Israels. Der Geist des Herrn redet in mir, und sein Wort ist auf meiner Zunge. Ich habe ihm den Schlüssel gegeben zu dem Lied und zu dem Wort Gottes auf der Zunge. Gesprochen hat der Gott Jakobs, zu mir geredet der Fels Israels. Wer gerecht herrscht über Menschen, wer herrscht in der Furcht Gottes, der strahlt wie das Licht am Morgen, wie die Morgensonne ohne Wolken nach dem Regen. Ich finde, dass der David, und ich finde es auch bei mir selber ab und zu, wenn man interviewt, geht man zurück zur Jugend. Und hier haben wir den Hirten Israels, draußen auf dem Feld bei seinen Schafen. Und da geht die Sonne auf nach der Nacht. Und es hat geregnet und dann kommt die Sonne auf. Und nach dem Regen ist die Luft klar, nicht wahr? Und man sieht sehr weit nach dem Regen, weil alles weg ist, man sieht gut. Und er sagt hier, so ist derjenige, der herrscht in der Furcht Gottes, der wird strahlen wie die Sonne am Morgen nach dem Regen, wenn sie aufgeht. Und das ist, was wir haben möchten. Ich war in Bremen hier, dass in dieser dunklen Stadt, da ist eine ganze Menge von solchen Leuchttürmen, die rumgehen hier, oder? Man sieht ihre Gesichter. Und man sieht das Gesicht Davids, wie er das erlebt hat. Aber bedenken Sie, ganz gleich wie alt sie sind, sind sie gefährdet. Aber ganz gleich wie alt sie sind, winkt ihnen dieses Los zu, dass man strahlt von Jesus. Das Geheimnis ist die Buße, der gebrochene Geist, den Gott nicht verachtet. Und wenn das fertig ist, wenn das da ist, dann wird die Evangelisation gut vor sich gehen und auch die Leute, die sich bekehren, werden wachsen in der Gnade unseres Herrn Jesus Christus zu der Ebenbildlichkeit ihres Herrn. Wir beten zusammen. Danke dir, Herr Jesus, für dein Wort. Danke dir, dass du es so eingerichtet hast, dass dein Wort uns geblieben ist, uns erhalten geblieben ist. Ich danke dir sehr herzlich dafür, denn es ist uns der Brunnen des Lebens. Lass von unseren Leibern ausgehen Ströme des lebendigen Wassers durch dein Wort. Segne alle, die hier sind, all die Probleme, die wir haben, all die Sünden, dass sie ihnen weggetan werden, ganz gründlich. Hilf du uns die Konsequenzen unserer Sünden mit Liebe und Gehorsam tragen. Aber lass die Gemeinschaft mit dir durch die Vergebung hervorleuchten, dass wir dich nicht mehr verhöhnen mit Sünde, sondern dass wir dich verherrlichen mit einer Zunge, die gelöst worden ist, durch die Vergebung, durch dein eigenes Blut. Herr Jesus, wir sagen dir Dank für diese Abende zusammen mit deinem Wort. Vergib du alles, was ich ausgelassen habe, alles, was ich vielleicht ungeschickt gesagt habe, und mach es gut durch deinen guten Geist. Amen. Darf ich sagen, dass wenn jemand mehr über dieses Thema der Ehe wissen möchte, das waren Vorlesungen über Ehe heute Abend, nicht wahr, und wie man Ehe nicht führen soll. Es gibt ein Buch dort auf dem Tisch von meiner Frau und von mir zusammen. Und es heißt Kunst und Wissenschaft der Ehe. Meine Frau hat natürlich die Kunst gemacht. Sie ist Künstlerin, nicht wahr? Und die künstliche Seite der Ehe hat sie, meines Erachtens, nach 35 Jahren Ehe, sehr gut gemacht. Ich habe natürlich die blöde Wissenschaft gemacht in dem Buch. Wenn Sie Leute kennen, die Not haben in der Ehe, würde ich vorschlagen, zum Weihnachtsgeschenk wäre das vielleicht in einigen Fällen nicht unangebracht. Hier hast du sehr, die eigene Ware anzupreisen. Aber da halb die Ware meiner Frau ist, da habe ich es gewagt. probieren Sie es als Weihnachtsgeschenk. Vielen Dank.